Hallo und herzlich willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Die Inflation eskaliert derzeit komplett, die Preise in den Supermärkten steigen, die Energiepreise explodieren, die Politiker wissen nicht mehr so recht, wie es weitergehen soll. Ja, und an den Märkten, da wird auch gezittert vor den Notenbanken, vor den nächsten Schritten und die große Frage gestellt, wie soll man jetzt eigentlich weitermachen? Auch Bitcoin muss leiden und ich habe mich heute zusammengesetzt mit Ronald Stöferle, dem Fondsmanager von Incrementum, der, mit dem ich schon vor vielen Jahren, eigentlich schon vor über 10 Jahren über Inflation, hohe Inflation und sogar Hyperinflation spekuliert habe. Und jetzt sitzen wir da, sitzen mittendrin und versuchen uns ein Bild zu machen von der Lage. Es war ein langes Gespräch, ein ausführliches Gespräch, eines, von dem ihr, glaube ich, auch viel mitnehmen könnt, wie wir hier gelandet sind, wie wir vielleicht wieder rauskommen, auch wenn wir natürlich nicht in die Zukunft schauen können. Ein kurzes Wort von unseren Sponsoren und dann geht's sofort los.
Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von In Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint, ingoldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li.
Ich freue mich sehr zu begrüßen in den Studios von Domotion im 9. Wiener Gemeindebezirk Ronny Stöferle von Incrementum.
Servus Nico.
Christi. Hallo Ronny. Schön, dass du wieder da bist. Es gibt einige Dinge akut zu besprechen. Wir kennen uns, das weiß man, wenn man die letzte Folge gesehen hat, mit uns beiden schon seit über 10 Jahren. Und wir haben immer wieder über Inflation geredet. Aber der große Unterschied ist, jetzt redet jeder über Inflation. Und es wird unglaublich teuer. Und meine Miete wurde schon 2-mal erhöht. Was um alles in der Welt ist da los?
Ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, wir haben es schon immer gesagt. Ja? Ich glaube, ein bisschen unser... Das Problem, das viele in unserer Welt haben, ist, dass wir Dinge richtig antizipieren, dass aber das Timing eher schlecht ist, ja, um das jetzt noch diplomatisch zu sagen.
Man könnte auch sagen, eine kaputte Uhr zweimal
genau, ja. Recht, ne? Und wir sind tendenziell immer zu früh daran. Man hat, glaube ich, auch, man unterschätzt ein bisschen, was man kollektive Korruption nennt. Man unterschätzt ein bisschen diese Trägheit im System. Man unterschätzt vielleicht auch ein bisschen die ganzen Maßnahmen der finanziellen Repression. Und vielleicht unterschätzt man auch ein bisschen den Unternehmergeist und die Innovation, die Innovationskraft, die eigentlich immer wieder gegen diese ganzen Maßnahmen dagegen wirkt.
Finanzielle Repression musst du ganz kurz erklären.
Finanzielle Repression bedeutet im Endeffekt, dass Kapital dorthin geleitet wird, wo es normalerweise nicht hinfließen würde. Also ein konkretes Beispiel, griechische Staatsanleihen beispielsweise gelten für eine große Pensionskasse, für einen institutionellen Investor, und das sind natürlich die relevanten Player im Markt, de facto als risikolos, während Gold, Aktien etc. Risikobehaftet sind, mit Kapital hinterlegt werden müssen. Das heißt, man hat hier einfach durch ein regulatorisches Framework Kapital künstlich in eine Richtung geleitet, wo es normalerweise nicht hinfließen würde. Und diese Maßnahmen sind sehr, sehr, die sind nicht zu unterschätzen. Also da geht es wirklich um enorm große und gewaltige Kapitalströme.
Aber so Negativzinsen, Nullzinsen am Girokonto und so, bei negativen Realzinsen, das ist auch schon finanzielle Repression, oder?
Natürlich, ich meine, man könnte sagen, das sind alles Eingriffe in den Markt, ja, in die Pricing-Mechanismen. Natürlich ist auch Quantitative Easing, also eine künstliche Nachfrage nach Anleihen, ist natürlich auch eine Maßnahme der finanziellen Repression, weil einfach die Marktsignale ausgehoben werden. Wenn man so will, beim Feuermelder wird eigentlich die Batterie rausgenommen. Ja? Und das hat natürlich mannigfaltige Konsequenzen.
Aber dann ist ja schon die Existenz einer Notenbank eigentlich finanzielle Repression, weil das ist ja auch schon eine Manipulation, ein Eingriff quasi in die natürliche Marktordnung.
Ja, ich würde mal sagen, finanzielle Repression kommt nicht nur von den Notenbanken, sondern sehr, sehr stark eben auch von der Politik. Ja. Ja. Risikomanagement, Compliance, die Basel-Regulierungen beispielsweise, all diese Dinge dienen eigentlich dazu. Ja. Aber Nico, ich habe dir die Frage eigentlich noch gar nicht richtig beantwortet.
Wir sind schon wieder down the finanzielle Repression Rabbit Hole. Ja. Also, wir gehen zurück. Inflation, was ist da los? Wo kommt es her? Wann sinkt meine Miete wieder?
Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass deine Miete sinken wird. Ich würde mal sagen, ich glaube, das Wesentliche, was sich in den letzten paar Monaten geändert hat, wie du schon eingangs gesagt hast, Inflation ist plötzlich das zentrale Thema. Mhm. Ja. Also egal, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist, im privaten Kontext, bei jeder Familienfeier wird besprochen oder wird eigentlich wird diskutiert, wieso die Preise jetzt so stark steigen, ja, wie man sich vielleicht dagegen absichern kann, ja, wer dran schuld ist natürlich. Putin Price Hike, es ist ein bisschen so dieser das Label, das man dem Ganzen aufgedrückt hat, aber die tatsächlichen Gründe sind natürlich ganz, ganz andere. Aber ich glaube, das Spannende am derzeitigen Umfeld oder sagen wir so, das Gefährliche daran ist, dass die sogenannten Inflationserwartungen, dass die eigentlich aus ihrer Verankerung gerissen werden. Das heißt, wenn wir alle als Konsumenten, als Investoren, als Unternehmer, als Arbeitnehmer, wenn wir immer davon ausgehen, dass die Preise jetzt um 5, 6, 7% steigen werden, dann hat das natürlich psychologisch einen enormen Effekt. Ja. Das heißt, wir finden uns dann wieder in einem Hamsterrad, in einem Inflationshamsterrad, das wir eigentlich nur aus den Emerging Markets, also aus den Schwellenländern kennen.
Aber wir kennen es schon auch. Also das Hamsterrad, das Inflationshamsterrad langfristig ist schon real, auch in Österreich und in Deutschland, weil auch da musst du ja hinterherrennen, deine Gehaltserhöhungen bekommen und auch da, also auch vorher sind die Preise gestiegen langfristig.
Natürlich, aber ich glaube 2%, das ist ja das
aus magische Ziel.
Grunde auch immer so das Elysium der Notenbanker. Da sind wir jetzt wirklich schon meilenweit davon entfernt. Ja? Und das ist einfach eine ganz andere Dimension. Ja? Und bei 2%, das ist irgendwie so ein schleichender Prozess. Ja? Es bröckelt so ganz langsam dahin, die Kaufkraft. Bei 8-9%, ja, sind wir da schon in einem ganz anderen Game quasi.
Also wenn du ein einigermaßen schlauer Hamster bist, kannst du bei 2% gemütlich durchs Hamsterrad spazieren, aber bei 8-9% musst du wirklich zu laufen anfangen, kommst ins Schwitzen, das wird echt unangenehm.
Vollkommen richtig, ja.
Und außerdem darf man nicht vergessen, dass natürlich diejenigen aus den Schwellenländern, Entwicklungsländern, denen es irgendwie möglich ist, in unsere Währungen flüchten, um dann erst recht wieder 8% Inflation zu haben. Das heißt, es gibt ja auch keinen, außer Gold und Bitcoin, keinen monetären Fluchtpunkt, für, wenn in der westlichen Welt bereits so hohe Inflation herrscht.
Na, der Dollar, muss man fairerweise sagen, hat schon seine Rolle ganz gut übernommen in den letzten paar Monaten. Aber vielleicht nur ein Gedanke dazu. Also ich habe, glaube ich, in 30 oder 35 Ländern Vorträge zum Thema Gold in erster Linie gehalten. Und mit Abstand die besten Fragen wurden mir gestellt. Was glaubst du, in welchem Land?
Entweder Südamerika oder irgendwo in Afrika. Aber du hast jetzt schon bei Südamerika genickt. Also würde ich sagen, entweder Argentinien oder Kolumbien.
War ich schon, aber nicht in beruflicher Mission. Nein, es war in der Türkei. Also,
ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, ja.
Die Fragen, die ich dort gestellt bekommen habe, die waren wirklich so, wow, hey, ihr habt echt Ahnung von Inflation und Inflations-Hedges, ja, wie man eigentlich navigieren muss als Investor in einem hochinflationären Umfeld. Ja.
Da sind wir jetzt schon beim allerwichtigsten Punkt. Also dann kommen wir jetzt mal zu den Gründen für die Inflation, die verschieben wir nach hinten, weil da können wir eh nichts akut dagegen tun, nicht? Aber was kann man denn tun als Investor? Ihr managt 6 Fonds bei Incrementum, unter anderem auch mit Gold und Bitcoin, aber ihr habt eben auch extra einen Fonds, der auf Inflationsschutz ausgerichtet ist. Funktioniert das jetzt? Allerwichtigste Frage.
Funktioniert heuer fantastisch. Also wir sind knapp 20% im Plus seit Jahresbeginn. Also insofern sind wir sehr, sehr zufrieden. Aber die Fragestellung, ja, oder die Antwort auf deine Frage ist leider nicht so simpel, wie man sich's vorstellt. Ja. Also Inflationsschutz ist ein unglaublich komplexes Thema.
Ja, weil sonst, wenn alle sich vor Inflation schützen könnten, hätten wir ja keine.
Naja, einerseits das und auf der anderen Seite muss man auch den unterschiedlichen Zeithorizont jetzt natürlich auch im Auge haben. Ja. Es gibt ganz kurzfristige Inflationshedges, die vielleicht funktionieren. Es gibt mittel- und langfristige, die gut funktionieren. Aber da muss ich dich leider enttäuschen, den perfekten Inflationsschutz gibt es nicht. Ja. Und deshalb kombinieren wir verschiedene inflationssensitive Assets, ja, also die einfach sehr sensibel und stark reagieren auf Veränderungen der Inflation. Und ich glaube, ganz wichtig, Nico, ist es auch zu sagen, man muss eigentlich gar nicht so das absolute Niveau der Inflationsrate, also der Teuerungsrate berücksichtigen, sondern die erste Ableitung, und zwar eben, in welche Richtung geht es? Ja? Sehen wir steigende Inflationsraten, fallende Inflationsraten oder seitwärts laufende Inflation? Ja? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann muss man sich noch anschauen, wie stark ist das Momentum? Ja? Also wie stark steigen die Inflationserwartungen plötzlich an? Und dann merkt man, okay, jetzt wird es langsam wirklich komplex.
Okay, aber was mache ich jetzt als Investor?
Naja, also sprechen wir es mal konkret an. Yeah. Ja. Der Marc und ich, also Marc Walek und ich, wir haben uns mit dem Thema sehr, sehr ausführlich beschäftigt. Der Marc hat auch einen großen Inflationsschutzfonds damals bei Raiffeisen Capital Management gegründet. Und das war unser erster Fonds, ja. Und das war eigentlich das Baby, mit dem wir uns damals selbstständig gemacht haben, 2013.
Das war das manchmal ist man ein bisschen zu früh dann
Thema, ja, nicht? Ja, ein bisschen zu früh, ja. Also, aber wir haben uns dann schon wirklich sehr, 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 sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, ja. Wir haben viele, viele Studien gelesen, wir haben selber quantitativ dran gearbeitet und wir haben auch einen eigenen proprietären, wie es so schön heißt, Inflationsindikator kreiert. Und der zeigt uns an, ob wir eben steigende, fallende oder seitwärts laufende Inflationsraten sehen. Und ich glaube, das Wichtige beim Thema Inflation ist, und da kommen dann vielleicht auch schon zur Zukunft und wie die Notenbanken weitermachen werden, die herkömmlichen Inflationsstatistiken, und da können wir jetzt auch lang drüber diskutieren, ja, ob CPI oder PCI oder HVPI, ob die wirklich die Teuerung der Menschen so richtig abdecken. Ja, und da gibt es viele Berechnungsmethoden, Surrogatansatz und Hedonik beispielsweise. Also Surrogatansatz würde bedeuten, wenn der Preis für Rindfleisch zu stark steigt, dann geht man davon aus, dass du dann auf Hühnerfleisch umsteigen wirst oder vielleicht irgendwann auf Beyond Meat oder Zucchinis oder was auch immer. Ja. Und das wirkt dann eigentlich wieder inflationsmindernd. Also diese Berechnungsmethoden sind natürlich sehr, sehr fragwürdig. Ja. Aber das Wesentliche für uns ist, die schauen eigentlich immer in den Rückspiegel. Das heißt, die bilden die Inflationsrate ab der letzten Monate. Für einen Investor ist aber ganz wichtig, in die Zukunft zu blicken, ja? Also durch die Windschutzscheibe durchzuschauen. Und das haben wir versucht mit unserem Inflationsindikator zu machen. Und der zeigt im Moment spannenderweise fallende Inflationsraten an.
Gut, das wäre aber nicht überraschend, wenn jetzt, wo alle erwarten, dass es mit Inflation raufgeht, dass es jetzt dann wieder runtergeht, ist ja eigentlich sozusagen fast schon gegeben.
Genau, also aus Contrarian-Sicht ist es natürlich eine aufgelegte Geschichte. Ja.
Und aus Investor-Sicht ist es interessant, aus Menschensicht quasi, aus Bürgersicht, ob ich jetzt 7% oder 5% habe, ist schon gut, dass es jetzt nicht noch weiter rauf geht, aber es steigt immer noch kumuliert. Also es wird deswegen nichts billiger. Aber du kommst mir nicht aus. Wo sind da jetzt sozusagen die Anlage und vor allem auch in welchem Zeitraum? Also wo investiere ich? Gold, Bitcoin, Aktien, alte Sneaker, Basketballkarten, I don't know. Kunst?
Also fangen wir mal an beim Thema, wo wir, glaube ich, ganz schon einiges geschrieben haben. Ja, das ist das Thema Gold.
Einiges geschrieben ist übrigens ein gutes Stichwort, um den Goldreport herzuzeigen. Also das ist der Incrementum Goldreport, wo auch just truly seit einigen Jahren über die Geschichte des Dollarsystems und so weiter schreibt. Kommt auch das Wort Bitcoin das ein oder andere Mal vor, das schummelt sich da so rein.
Ja, ja, klar. Ja.
Sind entspannte 400 Seiten, Stagflation, also hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation. Ist erst im Mai erschienen, ist auch sehr aktuell. Kann man sich bei euch runterladen in goldwithtrust.report, right?
Ja.
Ja. Gut, also fangen wir beim Gold an.
Gold ist langfristig, mittel- bis langfristig ein hervorragender Inflationsindikator, Inflationshedge, ja? Dient sicherlich über, und da spreche ich jetzt wirklich von einem Zeitraum von Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, ist es vermutlich der beste Inflationshedge. Wir haben ja den berühmten Gold-Wiesen-Bier-Indikator, der zeigt mir einfach an, auf der Wiesen in München, ja, die jährliche Inflation 4%, das heißt, die Maß wird 4% teurer jedes Jahr. Heuer übrigens 25%, ja, weil es jetzt zweimal ausgefallen ist, das Oktoberfest, in Gold gemessen. Das
wird den Gästen wurscht sein. Hauptsache, es findet wieder statt, ne?
Naja, ja. Irgendwann ist halt nicht mehr wurscht, ja, weil einfach die Ersparnisse nicht mehr da sind. Ja.
Was ist das Surrogat für Bier?
Weißer Spritzer? Ich weiß es nicht. Aber wird wahrscheinlich auch nicht billiger werden. Aber da sieht man schon, und diese Zahlen gibt es seit 1950, ist quasi die Kaufkraft auf der Münchner Wiesen in Gold gemessen relativ stabil. Das heißt, ich bekomme circa gleich viel Maß Bier auf der Wiesn mit einer Unze Gold. Das Gleiche haben wir gemacht mit Eintrittskarten in Disneyland, mit Schokoriegeln, mit Brot, mit Autos, mit Skitickets beispielsweise. Und da sieht man historisch gesehen wirklich in unterschiedlichsten Bereichen, mit iPhones übrigens funktioniert die ganze Sache auch, ist die Kaufkraft von Gold in Gütern und Dienstleistungen, die im Preis steigen. Das heißt, man benötigt eigentlich, wenn man die Perspektive wechselt, man benötigt mehr Euros, Dollars etc., um ein Gut zu kaufen. Ja? Also steigende Preise bedeutet ja auch fallende Kaufkraft der Währung. Im Gold gemessen relativ stabil. Also Gold können wir mal quasi ins Inflationsportfolio aufnehmen.
Aber langfristig. Ich kann jetzt nicht auf den Knopf drücken und sagen, die Statistik Austria, das Statistische Bundesamt sagt, die Inflation steigt und dann geht der Goldpreis automatisch mit. Ja. Also diese Vorstellung gibt es nur in den Medien. Nicht?
Genau.
Das ist auch bei Bitcoin so. Beide sind auch gefallen, jetzt wo die Zinsen wieder gestiegen sind. Ja. Und da müssen wir jetzt ganz kurz vielleicht reingreifen, auch in die Definition von Inflation. Ich meine, du bist Austrian Economist. Ist Inflation jetzt steigende Preise oder Ausweitung der Geldmenge?
Naja, Ausweitung der ungedeckten Geldmenge, würden die Austrians wahrscheinlich strengerweise sagen, während steigende Preise einfach nur eine Konsequenz der Geldmengenausweitung darstellt. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und wir zitieren da immer Rothbard, der gesagt hat, es gibt quasi drei Stufen der Inflation. Zuerst kommt die monetäre Inflation, dann kommt die Asset Price Inflation. Also die Vermögenspreisinflation, steigende Immobilien, steigende Aktien, steigende Sneakerspreise,
Das haben wir alles gesehen. Also
genau,
das,
genau. Und dann die dritte Stufe erst ist eben die Verbraucherpreisinflation, also die Teuerung.
Und was ist die vierte? Also was kommt danach? Die Deflation?
Die Währungsreform wahrscheinlich, ja. Und insofern denke ich schon, dass da dieses grobe Modell wieder ganz gut funktioniert hat. Ja? Und wir müssen dann vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, was jetzt eigentlich 2020, wie für uns eigentlich wo die Initialzündung stattfand, ja, für dieses neue Inflationsparadigma, wo da der wesentliche Unterschied ist im Vergleich zu 2008, 2009.
Ja, ja, damals, sag's gleich.
Ich glaube, es ist das Zusammenspiel von sehr, sehr aggressiver Geldpolitik und sehr, sehr expansiver Fiskalpolitik. Also wenn wir den Vergleich machen, 2008, 2009, das war eine Krise, die natürlich eigentlich schon 2007 angefangen hat, ja, aber es dauert einfach, bis die Krise von der Peripherie ins Zentrum reinkommt. Und das Zentrum war damals eben das amerikanische Bankensystem. Und damals muss man schon sagen, wenn man sich den Maßnahmenkatalog anschaut, dann ist quasi die Feuerwehr wollte einen Großbrand löschen mit am Gartenschlauch. Und kam eigentlich viel zu spät und war komplett unvorbereitet für diese Situation. Und man hat dann schon im Laufe der nächsten Jahre, es gab dann doch einige kleinere Krisen, man hat dann schon auch dazugelernt, ja, man hat quasi die Werkzeuge, hat man investiert, ja. Man hat natürlich auch die Gesetzgebung verändert, also man konnte dann viel, viel rascher agieren auf jede Krise. Und man hat dann natürlich eben Quantitative Easing beispielsweise, Zinssenkungen, eine Manipulation der Zinskurve etc. Das hat man dann sehr, sehr stark genutzt. Und 2020, als eben diese Corona-Krise plötzlich passierte, war die Feuerwehr quasi zur Stelle und hat den Brand sehr, sehr schnell gelöscht mit sehr, sehr viel Wasser. Man könnte auch sagen, es sind einige quasi der Soffen vor lauter Rettungsmaßnahmen. Aber diesmal war es eben auch die Fiskalpolitik, die eingeschritten ist. Also der Staat hat gesagt, lieber Nico, ich bezahle dich jetzt dafür, dass du auf der Couch sitzt, bei Lieferando bestellst und Netflix schaust. Ja.
Aber ich meine, als ein Naiver könnte sagen, ist super, weil die Staat und die Notenbanken, also sagen, die Scharade aufrechterhalten wollen, dass die Notenbanken vom Staat unabhängig seien, gibt es quasi zwei Geldquellen.
Naja, also ich glaube, jeder, der gerade denken kann, der weiß, dass diese Unabhängigkeit zu hinterfragen ist. Aber ich glaube, ich will da, wie soll man sagen, bezüglich 2020, das war natürlich etwas, wo alle irgendwie in Schockstarre waren. Ja? Ich will da auch gar nichts Böses unterstellen.
Na, mir hat erst auf Twitter jemand meine Tweets von damals unter die Nase gerieben, wo ich mich sehr Bitcoin-skeptisch geäußert habe oder zumindest man gemerkt hat, dass ich da andere Sorgen hatte zu dem Zeitpunkt. Also es war der Zusammenbruch, die Pandemie, der März, das war eine Ausnahmesituation. Ja?
Das war eine Ausnahmesituation und ich muss sagen, ich habe damals auch so einen kleinen Tweetstorm gestartet und die Aussagen oder die, sagen wir so, die Schlussfolgerungen waren im Nachhinein eigentlich die richtigen. Ja? Und damals, das war ein ganz stark disinflationärer Move. Ja? Alles steht quasi still. Ja? Das Geldsystem kontrahiert eigentlich. Ja? Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ja? Also die Mainstream-Ökonomen würden sagen, die Velocity, also die Geldumlaufgeschwindigkeit, ja, kollabiert komplett. Und das ist eigentlich deflationär. Und was dann eben stattgefunden hat, war, dass eben sehr, sehr aggressive Geldpolitik in Form von Zinssenkungen plus eben auch Quantitative Easing und dann eben diese fiskalpolitischen Maßnahmen gesetzt wurden. Ja. In Österreich gibt es jetzt die Diskussionen, da kommt es plötzlich, hat der Rechnungshof geprüft, dass da, ich glaube, 18 Milliarden von dieser Corona-Finanzierungsagentur, wie auch immer sie jetzt hieß, die wurden eigentlich relativ frei verteilt, wenn man so will. Ja. Und auch viele. Also wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus unterschiedlichsten Branchen und jeder hat gesagt, 2020 ist das geilste Jahr überhaupt, ja. Aber dann arbeiten müssen, kein Verdienstentgang, speziell die Gastronomen haben sich natürlich gefreut. Viel Freizeit, ein bisschen Homeoffice, aber es war alles eigentlich recht gechillt, ja. Und der Staat hat da eben schon, wie soll man sagen, eine gewisse Vollkasko-Mentalität befeuert, die uns dann in weiterer Folge mit jedem Öffnungsschritt eigentlich auf den Kopf gefallen ist.
Aber das ist ja auch ein wunderbarer Mikrokosmos für das, was da immer passiert in so einem ungedeckten Geldsystem, für das, warum eigentlich Bitcoin auch erfunden wurde. Ich meine, Satoshi Nakamoto hat ja das Bailout für die Banks in den Genesis-Block geschrieben. Ja. Das nämlich im Fall der Fälle wird der Weg des geringsten Widerstands gewählt, weil du kannst das Geld ja entweder schaffen oder auch als Staat einfach mal, wenn du vor allem durch Quantitative Easing gebackt bist, dann kannst du es ja auch de facto einfach mal schaffen, die Schulden aufnehmen und das Problem in die Zukunft verschieben. Und das ist ein Anreiz, auf den wir alle eingehen würden. Wenn ich Bundeskanzler wäre, wenn du Bundeskanzler wärst, würdest du es wahrscheinlich genauso machen, vor allem in so einer Ausnahmesituation. Aber es ist ja auch nie, also wenn 2008 quasi der Finanzsektor gerettet wurde auf Kosten, wenn Wall Street gerettet wurde auf Kosten von Main Street und halt diese Asset Price Inflation in Kauf genommen wurde, über die Jahre auch die Schere auseinandergegangen ist, dann wurde der 2020 quasi die Wirtschaft gerettet auf Kosten der Wirtschaft von 2022. Also wir haben halt, wir haben die Welt zugesperrt und dann haben wir die ganze wirtschaftliche Aktivität einfach durch frisch gedrucktes Geld ersetzt und jetzt wundern wir uns über Inflation. Also eigentlich sollten wir uns da nicht großartig wundern.
Nein, also wir haben ja auch 2020 im Herbst haben wir einen Spezialreport geschrieben, der hieß The Boy Who Cried Wolf. Und das ist eben diese berühmte Fabel von Aesop mit dem Hirtenjungen, der vor der Attacke des Wolfsrudels warnt. Ja. Und zweimal passiert nichts. Und beim dritten Mal warnt er dann wieder. Er sagt, ja, die Wölfe attackieren jetzt unsere Schafsherde. Er wird nicht mehr ernst genommen, ja, und dann passiert es eben. Ja. Und deshalb fanden wir das durchaus passend, weil ich glaube, diese Rufe nach Inflation oder sogar Hyperinflation, ja, die gingen schon 2008, 2009 los. Ja. Man hat sich da einfach das Balance Sheet der Federal Reserve angeschaut, ja, ohne vielleicht darauf zu achten, dass jetzt eigentlich die Geldmengenausweitung seitens der Notenbanken eigentlich nur einen Bruchteil der gesamten Geldmengenausweitung, ja, yeah, betrifft. Denn ein Großteil der Inflationierung, der Geldmengenausweitung findet im Geschäftsbankensystem statt. Ja. Aber interessanterweise, und das war der wesentliche Unterschied, dass eigentlich 2020, 2021 die breiten Geldmengenaggregate stark gestiegen sind. Ja. Und da gab es eben auch Maßnahmen, Russell Napier hat da sehr, sehr viel drüber geschrieben, um eben den Geschäftsbanken zu ermöglichen, dass eben nicht diese Kreditkontraktion stattfindet, sondern dass sie weiter Kredite vergeben. Das heißt, man hat eigentlich staatlich hat man Kredite abgesichert und für den Banker ist es natürlich fantastisch. Ja, sage ich, okay, ich gehe das Risiko ein, aber es ist ja gar kein Risiko. Ja, ich habe meine fixe Marge und wenn der Kredit notleidend wird, dann rettet mich ohnehin der Staat. Ja, also insofern glaube ich, sieht man daran schon einen wesentlichen Unterschied zu 2008, 2009. Diesmal ist eben die breite Geldmenge auch gestiegen. Und wir haben in unserer Studie, haben wir damals eben gesagt, hey Leute, wir müssten jetzt eigentlich die Zinsen erhöhen. Wir müssten jetzt wieder restriktiver werden. Ja? Was ist passiert? Ich glaube jetzt nicht, dass unsere Reports in den Notenbanken große Verbreitung finden. Es ist nichts passiert und man hat natürlich deutlich zu lange gewartet und man hat natürlich diesen Time-Lag, den hat man komplett unterschätzt. Ja.
Du musst das auch verstehen, dass die haben keine Zeit, eure Report zu lesen, die haben massiven Personalmangel. Da arbeiten maximal 10.000 Leute in Europa, vielleicht 15, wenn es hochkommt, ja, in den Notenbanken und im Eurosystem. Ja. Die müssen ja sich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber das mit der Geldmenge ist schon sehr wichtig. Ja.
21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co.
Und anders als, wie du vorher gesagt hast, die Teuerung ist ja die Geldmengenauswertung einigermaßen messbar. Mhm. Kann man sich jetzt streiten, was ist alles Geld, aber einigermaßen messbar. Vor allem die Basisgeldmenge, also das, was von den Notenbanken direkt kommt. Und auf diese Form der Inflation haben doch alle, ich sage jetzt mal an Anführungszeichen, klassischen Inflationshedges, nämlich Gold, Bitcoin und Aktien, eigentlich wunderbar funktioniert. Ich meine, nach der Krise ist alles hinaufgeschossen, ohne Ende, und das hat eigentlich direkt reagiert. Also Bitcoin ist von, als das Extrembeispiel jetzt, ist also von 3.000 Euro auf 60.000 gestiegen. Ja, hat sich seitdem wieder gesunken, aber es ist immer noch deutlich über dem Niveau des Crashs.
Ja, und man könnte schon sagen, und wir haben die Frage bezüglich der konkreten Inflationshedges, ja, die haben wir noch nicht, habe ich noch nicht final beantwortet.
Wir haben über Gold geredet. Gold
können wir mal abhaken. Ja. Ja. Ist Bitcoin ein Inflationshedge?
Ja, das ist eben die Frage. Das wird jetzt immer behauptet, weil die meisten Bitcoiner natürlich Inflation als Geldmengenausweitung definieren, und dann gibt es so eine Art Kommunikationsproblem zwischen den einen und den anderen. Weil wie gesagt, wenn ich Inflation definiere als Ausweitung der Geldmenge, hat Bitcoin ausgezeichnet reagiert. Und es hat, ich meine, dass ich etwas schon ein bisschen vorher kaufen musste, um wirklich das mitzunehmen, sollte ja logisch sein. Also eine Versicherung kann ich auch nicht kaufen, wenn es schon brennt. Ja, so funktioniert das Leben nicht. Sonst, das heißt, wenn du Bitcoin gekauft hast in den Jahren 2020 bis 2022, solltest du gegen die Inflation zumindest abgesichert sein, ne?
Absolut, ja. Und ich denke schon, dass, wie soll man sagen, man sieht, glaube ich, schon auch, dass Bitcoin in den letzten Monaten wie ein Risk-on-Asset gehandelt hat.
Also wie eine Tech-Aktie so ungefähr.
Genau, also man muss schon sagen, diese Everything-Bubble, also diese Alles-Blase, dass wirklich nach oder in 2020 schon, ja, dass wirklich alles gelaufen ist, ja. Also jeder erdenkliche Aktiensektor, ja, speziell eben die Tech-Aktien, die Meme-Stocks, Immobilien natürlich, ja, da hat eine ziemliche Beschleunigung nach oben stattgefunden. Dann natürlich Bitcoin und die ganze Kryptowelt, ja, ist raliert. Aber auch eben so Rare Assets wie Whisky, wie Sneakers, wie, ich habe mal irgendwo getweetet, die alte Weste, die Kurt Cobain beim Nirvana Unplugged Konzert getragen hat, ja, die ist um einen horrenden Betrag weggegangen.
Wie der Gigi gesagt hat, wenn das Geld kaputt ist, wird alles zu Geld.
Genau.
Und also ist für dich Bitcoin Inflationsschutz?
Ja, und ich glaube, es wird immer mehr zum Inflationsschutz werden, denn ich glaube, diese für mich und du weißt, ich halte dieses Lagerdenken Gold versus Bitcoin, Bitcoin versus Gold, ich halte da wenig davon, ja, wir kombinieren beides, aber ich glaube, ganz zentral einfach ist das Stock-to-Flow-Ratio, ja, und das Stock-to-Flow-Ratio von Bitcoin und Gold ist de facto das gleiche im Moment, ja. Bitcoin wird aber immer härter und härter, also insofern denke ich, dass dieser monetäre Aspekt und insofern wahrscheinlich auch der Inflationsaspekt in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.
Stock-to-Flow-Ratio heißt, je höher der Bestand von dem, was bereits da ist, zu dem, was neu dazukommt, also Stock, das, was da ist, Flow, das, was dazukommt, und je mehr schon da ist, desto weniger Auswirkungen hat das, was dazukommt, desto weniger inflationär ist das, was dazukommt, und Bitcoin aufgrund seiner Halvings hat bereits eine festgelegte Stock-to-Flow-Ratio, während Gold abhängig davon ist, wie viel Gold gefördert wird und so weiter. Ich glaube, die Stock-to-Flow-Ratio von Gold ist derzeit so bei 62, von Bitcoin so bei 52, so ungefähr gleich auf. Bitcoin steigt auf 100 beim nächsten Halving, nein, sogar 120, und ich glaube, die Stock-to-Flow-Ratio so von Immobilien weltweit, Pi mal Daumen, ist 100. Ja. Das heißt, wir hätten es da tatsächlich mit dem härtesten Asset dann zu tun, das es auf dem Planeten gibt, nach dieser Metrik.
Ja, wobei Immobilien würde ich da rausnehmen, ja, weil es einfach nicht homogen ist, weil es nicht fungibel ist, ja, weil es keinen wirklichen...
Ich kaufe nur Innenstadtpalais.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Latzt mich aber nie ein in deine Innenstadtpalais. Aber ich glaube schon, also soweit ich es im Kopf habe, derzeit praktisch die gleiche Stock-to-Flow-Ratio irgendwo bei 62 zwischen Gold, ja, und Bitcoin. Und das bedeutet, dass die natürliche Inflationsrate, also das Wachstum des Bestandes bei 1,7-1,8% liegt. Ja? Und wieso ist das eigentlich wichtig? Ja? Auch da geht es um Vertrauen. Das heißt, ich habe bei Bitcoin aufgrund der Technik, aufgrund des Codes, aufgrund des Netzwerkes habe ich die Sicherheit, dass ich nicht beliebig inflationiert werde. Ich habe einen vorgegebenen Plan, wie sich die Inflation, also quasi das zukünftige Supply-Wachstum, also Angebotswachstum entwickeln wird. Und bei Gold ist es ein bisschen anders, nachdem Gold seit 5000 Jahren oder mehr geschürft wird, sind eben die einfach und kostengünstig abbaubaren Vorkommen, die sind quasi erschöpft. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir in Zukunft kein Gold finden werden, aber es ist eine Frage des Preises und der Förderkosten. Ja. Das heißt, da habe ich quasi durch die Geologie eine gewisse Sicherheit, dass nicht plötzlich die Förderung von 3000 Tonnen auf 6000 Tonnen steigen wird. Ja. Und ich glaube, dieser Aspekt ist ganz, ganz wichtig, um Bitcoin, aber auch Gold zu verstehen und nicht nur um die beiden zu verstehen, sondern eben auch um zu differenzieren und quasi einen Keil einzuschlagen zwischen den beiden und Fiat-Currencies. Ja? Mhm. Weil wenn Madame Lagarde morgen lustig ist, kann sie theoretisch sagen, ich verdopple jetzt die Bilanzsumme der EZB und wir halten dann eben auch alle Banken an, schön Kredite zu vergeben. Insofern sieht man darin, glaube ich, ganz schön, was der zentrale Unterschied ist.
Sind Aktien ein Inflationshedge?
Ich glaube, da muss man differenzieren. Haben die Unternehmen sogenannte Pricing Power? Das heißt, können sie die gestiegenen Preise auch wirklich weitergeben an ihre Kunden? Normalerweise sind Unternehmen aus dem Luxusgüterbereich, ja, Pharma beispielsweise, teilweise auch Technologie und dann eben so diese klassischen Nestlés und Unilevers und wie sie nicht alle heißen, denen sagt man schon inflationssichernde Eigenschaften zu. Auch früher hat man gesagt, eine Walmart beispielsweise gibt dann einfach die gestiegenen Kosten an die Kunden weiter. Aber wir haben zuletzt gesehen, dass schon eine Veränderung des Konsumverhaltens stattfindet. Und dann trifft es eben auch die Walmarts, ja, und dann wird es auch irgendwann die Nestlés treffen und viele andere. Und ich glaube, dass das zentrale Thema, das wir jetzt im Herbst sehen werden, sind eben die sogenannten Earnings Revisions. Derzeit glaubt man eigentlich noch, also wenn man sich so den Mainstream anschaut, an ein Soft Landing, also dass wir Zinserhöhungen sehen werden und die Konjunktur hat nur eine kleine Delle. Ja, jetzt wird gerade gestritten, ob wir da in einer technischen Rezession sind oder nicht. Ja. Die Inflationsraten kommen runter und dann gehen wir wieder, dann geht es wieder los. Meine Mutter hat immer gesagt, so stellt sich der kleine Maxi das vor. Zero Hedge hat zuletzt geschrieben, entschuldige, aber ich fand da den Schmäh recht gut. Das letzte Soft Landing wurde verfilmt und zwar mit Tom Hanks, ja, der Film Sully, wo er im Hudson River gelandet ist, ja, mit dem Flugzeug. Aber das historisch gesehen, Soft Landings, in der Theorie klingt es fantastisch, ja, in der Praxis hat es nie funktioniert.
Und ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir jetzt über Krisen und Soft Landings und so weiter sprechen, also dieses Gefühl, das uns ja auch ursprünglich zusammengebracht hat, dass da irgendwas massiv schief läuft, ja, wird doch einfach intensiver, weil dieses, ich habe es mir gerade gedacht, ja, wir reden über Geldpolitik und wir reden über Inflationserwartungen, ja, und bei Bitcoin brauchst du das alles nicht, weil wir wissen genau, was passieren wird die nächsten 100 Jahre. Das heißt, wir können unsere Inflationserwartung quasi jetzt schon festlegen für die nächsten zwei Generationen. Ja. Das ist das, die eine Sache, und das klingt auch ein bisschen verrückt, das weiß ich schon, weil es noch so jung ist, was mich dann auch einfach beruhigt. Ja, Bitcoin funktioniert, Bitcoin läuft weiter, und da kann man dann auch als normaler Mensch in ein anderes System wechseln, das nutzen und einfach sich dort auch dort, und ich komme jetzt gerade auch von der Zitadelle in der Schweiz, ja, einfach Optimismus leben. Ich glaube, eines der ganz großen Probleme, ich merke das auch auf Twitter, eines der ganz großen Probleme der Menschen ist einfach Krieg, Pandemie, Inflation, wo soll das alles enden? Was willst du dann noch für ein Leben planen? Also ohne Bitcoin wüsste ich auch nicht, wie ich das machen soll. Und lustigerweise, und dann kommen wir eh wieder zurück zur Frage, Inflationshedge oder nicht, ich glaube, Caitlin Long hat gesagt, wenn man genau hinsieht, wie sie ja diese Übertreibung im Bitcoin-Preis, dieses parabolische Top hat es ja auch nie gegeben. Und sie glaubt, dass das eben schon daran liegt, dass immer mehr Institutionen es einfach nutzen, und zwar so, wie du gesagt hast, ja, quasi als Proxy für Risiko, für den Tech-Aktienmarkt. Das heißt, wenn man es genau anschaut, ungefähr mit einem Viererhebel, das heißt, du kannst dann auch dich hedgen. Das heißt, du kannst Bitcoin verkaufen, aber du brauchst nur ein Viertel der Summe, um deine größeren Aktienpositionen abzuhedgen. Und sie glaubt, dass genau das passiert ist, und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, dass die Institutionellen dann einfach Bitcoin geschortet haben am Weg nach unten, um ihre Verluste bei den Aktien auszugleichen. Und siehe da, es ist ungefähr, der Viererhebel ist derzeit intakt.
Ja, ich glaube, wenn man vielleicht noch ein bisschen zurückgehen, Nico, was ist eigentlich im Frühjahr passiert an den Märkten? Ja? Dann muss man sagen, ich glaube, also es ist ja ganz lustig, sich anzuschauen, wie sich die Aussagen der wichtigen Notenbanker, wie sich die im Zeitverlauf verändert haben. Ja? Also Lagarde hat ja bis vor kurzem gesagt, naja, Inflation ist eigentlich eine Chimäre, und diese Angst teilt
zu niedrig.
Sie überhaupt nicht. Ja? Lange Zeit war es natürlich zu niedrig. Das war eigentlich die ganz große Sorge der Notenbanker ab 2009, dass die Inflationsraten zu niedrig sind und man muss viel mehr machen und QE und Average Inflation Targeting etc. Und dann war man sehr, sehr spät zuzugeben, hey, Inflation ist ein Thema. Die Federal Reserve war da sicherlich auch zu spät dran, aber hat dann schon viel pragmatischer und viel aggressiver agiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig fürs Verständnis. Im März, April hat der Markt dann plötzlich gesehen und realisiert, hey, die meinen es schon ernst. Ja? Und es sind die Zinserwartungen für die USA per Jahresende von 2% auf 4% gestiegen, innerhalb relativ kurzer Zeit. Und es ist ja nicht nur, es sind nicht nur die Zinserhöhungen seitens der Federal Reserve, sondern eben auch Quantitative Tightening. Das heißt, sie führen eine Bilanzverkürzung durch. Und das geht jetzt im September dann richtig los mit, ich glaube, 95 Milliarden pro Monat analysiert. Ich glaube, nächstes Jahr sind es 1,14 Billionen. Also das ist schon in Kombination mit deutlich höheren Zinsen, ist es ein massives Tightening, also eine viel restriktivere Geldpolitik.
Und glaubst du, dass sie das durchhalten können?
Nein, natürlich nicht, ja. Aber der Markt glaubt es. Und ich glaube, was man da schon gesehen hat, also das ist wirklich das aggressivste Tightening seit Paul Volcker, ja. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit sieht man, dass die Notenbanken spät aber doch auf die gestiegenen Inflationsraten reagieren. Nun haben wir damit meine ich den Rahim, der auch schon mal bei dir war, Rahim Tagizadegan und den Gregor Hochreiter, wir haben gemeinsam 2019 ein Buch geschrieben, das hieß Die Nullzinsfalle. Und da haben wir eigentlich das derzeitige Dilemma ganz schön beschrieben. Ja? Und wir haben gesagt, okay, aufgrund der stark gestiegenen Verschuldung, und die Verschuldung ist jetzt auf einem dreifachen Niveau wie noch im Jahre 2000. Und klarerweise, also da braucht man, glaube ich, keinen PhD in Ökonometrik, je höher die Schuldenlast, desto höher auch die Sensitivität, was steigende Zinsen betrifft. Das heißt, wir haben damals schon 2019 gesagt, also aus der Nullzinspolitik global rauszukommen, das wird sehr, sehr schwierig werden. Vor allem, wenn dann Inflation plötzlich ein Problem ist.
Warum dann, wenn Inflation ein Problem ist? Weil dann müsste man ja raus aus der Nullzinspolitik.
Ja, natürlich, ja. Aber dann geht es eben mit den Verwerfungen los. Ja. Und ich glaube, wir befinden uns, ich meine, jetzt sind wir da im August, jeder ist irgendwie noch happy-peppy, genießt den Sommer, lässt sich's gut gehen, motschkert vielleicht ein bisschen über die Inflation. Aber eigentlich läuft alles gut, ja. Und man merkt jetzt zumindest hierzulande jetzt nicht, dass die große Panik da wäre. Aber Prozesse dauern einfach. Solche Prozesse laufen auch unter der Oberfläche. Und ich glaube, man merkt das dann schon in den liquiden Bereichen des Marktes, ja, also Aktien und Anleihen. Das erste Halbjahr war absolut desaströs. An den Aktienmärkten ist es vielleicht noch, da sieht man es, ja, und das ist etwas, das auch vielleicht einfacher greifbar ist, ja. Aber bei den US Treasuries, also am US-Anleihenmarkt, war es gemäß Jim Bianco, glaube ich, das schwächste Jahr, die schwächste Halbjahresperformance seit 1780 oder sowas. Ja. Also da ist schon wirklich viel passiert. Und dann geht eben die Kaskade weiter. Wir haben es natürlich im Kryptobereich gesehen. Wir haben es dann später auch bei den Commodities gesehen. Und dann irgendwann geht es in immer illiquidere Bereiche des Marktes. Ja. Also Immobilien. Private Equity, wo man vielleicht nur jedes Quartal verkaufen kann. Ja? Bei Immobilien gibt es auch diese Liquiditätsprämie. Ja? Es gibt natürlich keinen wirklichen transparenten Marktplatz jetzt für Immobilien. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt mein Innenstadtpalais verkaufen, ja, kaufst man es du vielleicht ab, ja, aber ich kann dir, glaube ich, garantieren, dass im derzeitigen Umfeld, ja, das von Unsicherheit geprägt ist, das von steigenden Zinsen geprägt ist, dass da der Preis sicherlich nicht so hoch sein wird wie vor einigen Monaten noch. Ja. Das heißt, ich glaube, diese Kaskade, dieses Kartenhaus bröckelt jetzt gerade zusammen und diese Everything-Bubble, die war natürlich sehr, sehr groß. Ja. Diese Everything-Bubble ist eigentlich zum Everything-Bust geworden. Das heißt, diese Blase ist in sich zusammengefallen. Und nun wäre eigentlich die normale Reaktion der Marktteilnehmer, und wir sind wie Pavlovsche Hunde konditioniert. Jedes Mal, wenn es kracht an den Märkten, dann kommt die Federal Reserve und rettet uns. Das ging früher immer. Aber eben nur deshalb, weil damals die Inflationsraten deutlich niedriger waren. Das heißt, dieses Dilemma ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und jetzt ist plötzlich der Rettungsschwimmer ist eben nicht mehr da und kann dich retten, ja, und du bist auf dich allein gestellt. Und ich glaube, deshalb erwarte ich mir ja, noch ziemliche, ohne jetzt fatalistisch klingen, da erwarte ich mal doch noch einiges an Volatilität an den Märkten.
Ein potenzieller Crash, wir haben jetzt eben China-Probleme, vom Krieg ganz zu schweigen in Europa. Ultimativ ist ja auch die Inflation, wenn die Leute dann kaufen weniger, können sich weniger leisten, Firmen gehen pleite, ja, das führt auch in so eine Krise hinein. Meine Frage ist nur, was, wenn es zu einem Crash kommt, die Probleme steigen, die Notenbanken nichts machen, also quasi invertiert, aber die Staaten sehr wohl. Mhm. Weil wir ja da auch schon konditioniert werden. Weil wir sind ja, also die Anleger sind konditioniert gewesen, dass die Fed sie raushaut. Aber jetzt sind die Bürger und Bürgerinnen werden langsam darauf konditioniert, naja, wenn irgendwas ist, dann kommt ein Scheck von der Regierung. Weil wir hatten das in der Pandemie, hast du schon gesagt, und die Geschichten kennt jeder, ja, Rechnungshof hier, Rechnungshof da, ja, brauchst nur nach 3 Bier, kennt schon einen, der viel zu viel Geld bekommen hat in der Pandemie. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, jetzt kommt das Geld direkt, ne, hier 15 Maßnahmen, die direkt ausgeschüttet werden. So kauft man sich ultimativ auch die Stimmen. Das heißt, dieser inflationäre Trend, der sozusagen auf der Mainstream ankommt, den sehe ich ehrlich gesagt dadurch dann nicht enden. Weil auf was sie noch, also warum auch, ne? Wenn die Leute das erwarten, dann kriegen sie ihr Geld auch. Das ist jetzt der neue Trend.
Na, das ist natürlich diese Vollkasko-Mentalität, die ich vorher angesprochen habe. Ja? Und man erwartet sich eigentlich, dass man kompensiert wird, ja? Dass die Preise an der Zapfsäule hoch sind, ja? Und ich bekomme dann einen Benzin- und einen Dieselscheck, ja? Und werde da unterstützt und dann natürlich das Gleiche mit den Heizkosten und allen möglichen Geschichten. Ja? Und ich meine, ich kann das natürlich aus sozialen Gründen absolut verstehen. Ich verstehe es nicht, wieso da gar nicht differenziert wird, ja? Ob es die Leute jetzt wirklich brauchen, ja? Wirklich nötig haben oder ob es dann halt einfach nur ja, ganz nett ist für die Urlaubskasse quasi.
Es wird schon versucht.
Das Wesentliche ist, und das ist mein großer Kritikpunkt, es findet nicht diese Demand Destruction statt, die eigentlich stattfinden sollte. Das heißt, obwohl die Benzinpreise sind wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, denn wir sind beim Ölpreis jetzt schon deutlich unter den Ständen vor der Invasion Russlands. Auch die Benzinpreise kommen wieder deutlich zurück. Aber dennoch haben wir in unserem Mindset ein bisschen das Gefühl, hey, wir müssen da eigentlich vom Staat das Bailout bekommen, weil Genau. Wir möchten ja natürlich im Urlaub nach Kroatien fahren, ja. Und nicht vielleicht in Bad Fischau unseren Sommer verbringen. Das heißt, man hat eigentlich auf der Nachfrageseite hat man nicht den üblichen Effekt, den man sehen müsste. Ja? Und das ist für mich auch ein bisschen ein Grund, wieso ich eben glaube, dass die Inflationsraten jetzt zwar kurzfristig zurückkommen werden, aber dass sie dann relativ hartnäckig auf einem höheren Niveau verharren werden. Wir haben das im Report beschrieben mit Inflationswellen, ja, bisschen so mit Corona-Wellen, wobei man auch, wenn man die Analogie verwenden möchte, dann muss man sagen, okay, die erste Welle ist sicherlich die schlimmste und dann lernen die Leute langsam damit umzugehen. Ja? Wir werden resistenter, wir stellen uns auf dieses neue Umfeld ein. Plötzlich sind dann eben die Maske ja, mühsam, aber man hat sie halt immer mit. Ja? Und irgendwann nach der dritten, vierten, fünften Welle ja, ist die Geschichte Gott sei Dank vorbei.
Also unsere Zuhörer und Zuseher in der Schweiz wissen wirklich, von was du redest, weil ja. Dort ist, glaube ich, seit März 2021 keine Maske mehr zu sehen, ja, aber dort ist auch, es ist einfach ein anderes Lernen, das spürt man sofort, ja, die Menschen übernehmen einfach mehr Verantwortung und fühlen sich stärker als Teil des Ganzen, das habe ich das Gefühl.
Also
bei uns ist es halt, ja, der Staat, es ist ein bisschen so wie der Sowjetunion, nicht? Der Staat tut so, als würde er uns bezahlen, wir tun so, als würden wir arbeiten, so, ja.
Also meine Schweizer Kollegen sagen, auch die Schweiz geht in die falsche Richtung, aber viel, viel langsamer ja. Und gemächlicher. Ja. Ja. Und da ist schon was dran. Ja.
Ja, vor allem hat man dort offenbar auch noch diesen, wirklich das Gefühl, diese Richtung auch beeinflussen zu können.
Natürlich, ja.
Ich mein, das haben wir doch nicht.
Das haben wir nicht. Ne? Und ich meine, wenn man sich das politische Spektrum anschaut, ja, ich meine, ich weiß jetzt schon, dass Österreich jetzt nicht das wichtigste Land dieser Welt ist, aber ich glaube, es ist repräsentativ auch für viele andere Länder. Da wären jetzt von konservativen Parteien Positionen vertreten, die hätte man sich früher eigentlich von den schlimmsten Kommunisten erwartet. Und ich denke schon eben, dass diese, wie gesagt, diese Vollkasko-Mentalität, und deshalb stimme ich dir hundertprozentig bei, dass eben der Staat quasi alles ausgleicht, unser ganzes Leid quasi ausgleicht und das eben mit direkten Maßnahmen. Es ist dann eigentlich ein bisschen so Helikopter-Money, going direct.
Es ist Helikopter-Money.
Das hat natürlich einen viel schnelleren Einfluss auf die Inflationsraten, auf die Konjunktur, als es noch Quantitative Easing hatte, ja, was genau. Im Endeffekt nur ein Asset-Swap war.
Und gleichzeitig ist es fair, weil Quantitative Easing hat nur die Wall Street, die Reichen, die Asset-Halter begünstigt, während das jetzt quasi den Mainstream begünstigt, aber es ist natürlich derselbe Fehler. Also du gibst Geld, wo du eigentlich sozusagen keins geben solltest, eigentlich. Also im Sinne von der Wirtschaft, im Sinne von der Marktwirtschaft. Ja?
Ja, und ich meine, wann? Ich glaube schon, wenn man jetzt ein bisschen durch die Windschutzscheibe blickt, ja, und in den Herbst, dann denke ich schon, ich habe das einmal getwittert, ich glaube, wir werden alle lernen müssen, wie es sich anfühlt, den Gürtel enger zu schnallen. Und da wirkt natürlich die Politik ein bisschen dagegen. Aber dieses Gürtel enger schnallen, das wird passieren, wenn die Leute dann ihre Stromrechnungen, ihre Gasrechnungen bekommen, wenn sie merken, hey, wird relativ knapp, und dann hat man schon relativ schnell die negativen Konsequenzen im Konsum, in der Investitionstätigkeit etc. Deshalb glaube ich eben auch, dass diese Earnings Revision, also die Gewinnerwartungen der Unternehmen, die werden, da ist noch relativ wenig passiert, aber ich glaube, da werden wir einfach sehen, dass sich die Analysten plötzlich eben einstellen werden müssen auf eine massive Rezession. Und ich meine, die Amerikaner sind in der Rezession. Die chinesischen Daten, wenn man sich's anschaut, sind alles andere als positiv. Das heißt, wenn die zwei größten Volkswirtschaften eigentlich im Abwärtstrend gefangen sind, dann halte ich es für sehr wagemutig, dass da viele noch behaupten, Europa sei noch nicht in der Rezession. Ja?
Also Europa wird quasi, also Europa steht zwischen den Stühlen, zwischen Amerika und China, und sabotiert sich auch noch selbst laufend. Also das kann eigentlich nicht funktionieren. Ja, dass wir jetzt da irgendwie aus dieser ganzen Sache aussteigen sollten ohne großes blaues Auge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber weil du auch vorher gesagt hast, die Türkei, ja, das hat auch was mit Inflation zu tun, einer meiner Steckenpferde ist Demografie jetzt gerade. Ja. In der Türkei, in der gesamten arabischen, muslimischen Welt hast du eine irrsinnig junge, irrsinnig dynamische Bevölkerung. Das genaue Gegenteil von Deutschland, Österreich, Osteuropa, China ist ein eigenes Thema, aber holy shit. Mhm. Ja? Und was hast du dort? Du hast Dynamik, du hast viel Bitcoin, viel Krypto, viel Gold natürlich auch. Du hast und du hast diesen Umgang mit der Inflation. Also was ich eigentlich wissen wollte ist, auch du, was hast du gelernt als jemand, der sich so lange mit Inflation beschäftigt? Du warst natürlich perfekt vorbereitet, weil du hast das ja erwartet, deswegen auch im Alltag. Wie geht man um im Alltag mit Inflation? Was bedeutet das? Wie verändert sich das Leben?
Wie verändert sich das Leben? Gute Frage. Also ich sehe da schon ein bisschen, nachdem ich mich auch sehr intensiv mit historischen Inflationsepisoden beschäftigt habe, ja, nicht nur eben Weimarer Republik, sondern eben auch international. Gibt es fantastische Bücher von Peter Bernholz beispielsweise, wo er Hyperinflationen analysiert hat. Das gibt einem schon zu denken. Ja. Das heißt, ich glaube, wir müssen da Das eine Kapitel ist natürlich, ja, wie kann ich da meine Finanzen durchretten, ja, wie kann ich meine Kaufkraft sichern, wie kann ich vielleicht sogar von der Inflation profitieren, aber es hat natürlich auch massive soziale Konsequenzen, ja, und das ist sicherlich etwas extrem Besorgniserregendes, ja, denke eben, dass wenn es dann im Herbst, also ich glaube jetzt nicht, dass es dann einen kalten Winter gibt, ich habe mich da viel ausgetauscht, auch mit Leuten, die wirklich Ahnung haben, ja, von den Energiemärkten und speziell vom Gasmarkt, also so dramatisch ist die Situation nicht.
Aber wir werden ja auch Gas haben, wenn jeder, der jetzt irgendwie 5 Tonnen Holz eingelagert hat, das muss jetzt auch verbrannt werden im Winter, nicht? Also die werden dann Gas sparen und dann, das können wir dann haben, das Gas.
Ja, meine Frau hat gesagt, Ronny, bestell bitte ein bisschen Holz. Ich habe 3 Holzhändler angerufen, ja, und alle haben gesagt, na, wir haben nichts mehr. Also auch daran erkennt man schon eine gewisse Panik. Und das.
Aber hast du einen Garten?
Ja.
Mit Bäumen?
Wenige.
Naja, ein Winter vielleicht.
Nein, aber Ich glaube, diese Panik halte ich hoffentlich, ja, für übertrieben. Aber dennoch hat einfach die Inflation spaltet unsere Gesellschaft weiter, ja. Und ich glaube, das haben wir schon mit Corona gesehen. Wir sehen, dass diese Vertrauenserosion, die findet statt in allen Bereichen, in der Politik natürlich, im Bereich der Medien, im Bereich der Wissenschaft. Und insofern würde ich die sozialen Konsequenzen von hoher Inflation würde ich nicht unterschätzen. Und ich meine, vielleicht noch ein Punkt dazu, Nico, in Österreich, ja, und ich schätze mal, Deutschland ist immer Österreich mal 10 circa, aber in Österreich liegen so 350 Milliarden auf Sparbüchern und auf Konten herum. Ja. Und da sind 8% Inflation pro Jahr. Das ist eine massive Erosion von Kapital. Ja. Das ist eine massive Umverteilung natürlich. Ja.
Aber die meisten Menschen, die Geld in Fiat sparen, sehen das ja nicht so, sondern die sehen, dass sie jetzt froh sein können, dass sie die Ersparnisse haben, die sie dann nicht ausgeben können.
Ja, natürlich, ja, aber irgendwann ist eben dieser Kapitalstock, den sich vielleicht die alte Oma aufgebaut hat, ja, im Laufe von Jahrzehnten, ist dieser Kapitalstock aufgebraucht. Ja. Ja, und das ist die Gefahr, die ich einfach sehe. Und insofern denke ich jetzt, wie gesagt, im Sommer ist alles noch irgendwie so, ja, man übt sich da in kognitiver Dissonanz und blendet vielleicht die Szenarien, die einem nicht so gefallen, blendet man aus. Aber irgendwann sind natürlich auch die Ersparnisse dahin. Ja? Und das ist eigentlich das Perfide an der Nullzinspolitik, dass ich ja sanktioniert wurde, wenn ich jetzt mein Geld am Sparbüchel hatte. Ja? Und deshalb war die Mentalität, die hat sich... Ich glaube, die ist in hierzulande nach wie vor da, aber wir kommen da immer mehr in Gefilde wie in den USA, wo es dann eben immer heißt, dass sich, weiß ich nicht, 3/4 aller Haushalte eigentlich keine größere Reparatur mehr leisten können. Ja? Also sei es jetzt, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder das Auto, was auch immer. Ich glaube, in diese Richtung wurden wir quasi gedrängt durch die Nullzinspolitik. Und das ist für eine Gesellschaft, das ist für einen Standort, ein Desaster.
Aber da kommst du dann natürlich in ganz, ganz langfristige Wirkungen der inflationären Politik, ja, und das, was du gerade gesagt hast, passt halt auch wirklich nicht zur Mentalität der Deutschen oder der Österreicher. Also dieses Buy Now, Pay Later auf Pump leben und so. Also ich meine, da gibt's Gegenden in der Mitte Europas, da schauen sie dich schon mit großen Augen an, wenn du auf diese Idee kommst. Die Amerikaner rollieren 13 Kreditkarten gleichzeitig, ja, und halten das für das normale Leben. Während wir in Österreich konntest du bis vor kurzem die Kreditkarte eben gar nicht rollieren. Da musstest du jeden Monat abzahlen. Ich glaube, das geht inzwischen. Ja. Und du kannst auch, ich habe es schon mal erwähnt, Sneaker für, finanzieren, von Fernseher finanzieren und so weiter, gar nicht geredet. Also man merkt, dass es kommt. Genauso wie auch diese Spekulation, du hast es erwähnt, Krypto, NFTs, DeFi und aber auch Meme-Stocks, das sind ja auch so klassische Inflations-Episoden eigentlich, wo die Leute schon spüren, wozu arbeiten, lass uns lieber zocken. Ja?
Natürlich, ja. Nur ich glaube, jetzt kommt dann, und das ist, da kommen wir zu einem Konzept, das nennt sich Reverse Wealth Effect. Und das ist auch aus dem, wie soll man sagen, aus dem interessanten Playbook der Federal Reserve. Da hieß es eben, man wolle mit einem inversen Wealth-Effekt, das heißt, das Gegenteil vom Wealth-Effekt, die Assetpreise steigen, ja, meine Immobilien werden immer teurer, mein Aktiendepot wächst jedes Jahr mit 10, 20. Man fühlt sich reicher und man beginnt zu konsumieren. Und nun war die Idee, dass man eben mit einem inversen Wealth-Effekt, also dass man wirklich zulässt, dass die Assetpreise runterkommen, so eben die Nachfrage einzufangen und so die Inflationsraten runterzubekommen. Mhm. Weil die Notenbanken sagen natürlich, sie können jetzt nichts gegen den hohen Ölpreis tun, ja, und da haben sie natürlich recht, aber sie können eben da auf der Nachfragekurve können sie Veränderungen herbeiführen. Ja. Und das hat natürlich, naja, wie gesagt, in der Theorie klingt das ganz spannend, aber das führt natürlich auch dazu, dass sich jetzt die ganzen Babyboomer, die sich jetzt in die Pension verabschieden wollten, die kommen drauf, hey shit, plötzlich bin ich 30% weniger reich, ja? Vielleicht muss ich doch länger arbeiten, ja? Vielleicht muss ich meinen Konsum einschränken, ja? Vielleicht kaufe ich mir doch kein neues Auto, etc. Also daran erkennt man schon, was es für unzählige Konsequenzen gibt von dieser Politik, die da gefahren wird. Und dass es auch eben nicht so wie in den ökonometrischen Modellen funktioniert. Ich meine, Jay Powell hat gesagt vor kurzem, we now understand better how little We understand inflation.
Jay Powell folgt uns nicht auf Twitter, das ist das Problem, weil da
aber das ist schon ein Offenbarungseid, ja. Ich meine, da sitzen 400 PhDs in der Federal Reserve und man glaubt eben, das ist die Notenbank und die müssen es eigentlich wissen, ja, wie, woher die Inflation kommt, ja, und wo sie vor allem, wo sie hingehen wird. Ja.
Wenn wir First Principles anschauen, dann ist es einfach und das. Wir sind eingestiegen mit Inflationswarnungen und Angst um das Fiat-System und so weiter. Und ja, da warst du zu früh, da war ich auch oft zu früh. Aber es ist ein Beweis dafür, dass diese zentrale Planung der Wirtschaft einfach sowas von überhaupt nicht funktioniert. Und dass es eben kein. Es ist, also wir leben nicht in diesem Kapitalismus, den sich irgendjemand darunter vorstellt. Es ist einfach, wenn wir eine Sache mit China gemeinsam haben, dann, dass die Notenbank in der Mitte steht und das ganze Land plant mit der Zinsschraube und dann halt immer wieder neue Dinge erfindet. Ich glaube, was wir unterschätzt haben, ist der Einfallsreichtum, wenn es um Akronyme und andere Dinge geht, mit denen man Geld in den Markt pumpen kann und so, dass es nicht gleich zu einem echten Problem führt, sondern halt irgendwie woanders herumslascht. Das haben wir sicher unterschätzt. Aber und ich glaube, dass da instinktiv wahrscheinlich jetzt mehr Leute auch drauf kommen, dass das eben nicht funktioniert. Aber wenn Jay Powell hat ja auch gesagt, weil du gesagt hast, Inverse Wealth Effect, da habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen und gesagt, die Nahrungsmittelkonsumation in den USA fällt zum ersten Mal seit ewigen Zeiten. Und die ganze Welt zuckt mit den Schultern und sagt, okay, das ist jetzt wirklich das geringste Problem. Aber natürlich trifft das auch im sozial schwächeren Bereich dann wirklich Leute, die wahrscheinlich sogar Hunger haben. Also das darf man nicht, jetzt nur auf die leichte Schulter nehmen. Zum Abschluss. Gold, Bitcoin, Aktien, Rohstoffe, also wo steckt man jetzt das Geld rein gegen die Inflation oder wie verhält man sich in einer Inflation? Weil wir haben jetzt die Frage noch nicht ganz abgeschlossen. Ja? Also die Aktien, hast du gesagt, einige möglicherweise. Schaut man sich Rohstoffe an, investiert man in Wachstumssektoren außerhalb quasi der westlichen Welt? Wo schaust du hin?
Darf ich noch eine kleine Klammer aufmachen, Nico?
Du darfst.
Ich glaube, was man diesmal nicht unterschätzen darf und da könnte man eigene Folge drüber machen, ist natürlich dieser ganze Effekt der Deglobalisierung. Mhm. Die Welt, die sich da jetzt in zumindest zwei Blöcke aufteilt, wo dann die... Luke Roman hat es genannt, Energy-Realpolitik eben stattfindet, ja, wo dann Inder-Chinesen etc. sagen, ja, ist uns relativ Bovidel, was da der Putin aufführt. Wir brauchen einfach für unsere Industrie, für unsere Bevölkerung, brauchen wir billiges Erdöl, billiges Gas. Also ich glaube, diesen Effekt, diese Umkehr der Globalisierung, die natürlich extrem preisdämpfend war, weil man eben alles in China, Vietnam, Kambodscha produziert hat und man war gewohnt, dass es eigentlich nichts kostet. Das ist, glaube ich, ein ganz ein zentraler Faktor, längerfristig, den man nicht unterschätzen darf.
Man darf auch nicht vergessen, wir sitzen hier jetzt zwei Tage nach dem Jahrestag des 15. August und das 15. August 1971, als Nixon den Goldstandard endgültig beendet hat. Das war jetzt am Sonntag vor zwei Tagen, vor drei Tagen und es war Montag. Also ist ja egal, also es war vor ein paar Tagen.
Temporär hat es nur ausgesetzt.
Temporär ausgesetzt, aber ich muss schon sagen, ich meine, auch darüber haben wir schon vor 10 Jahren geredet und plötzlich ist ganz Twitter voll mit Hommagen an was das ausgelöst hat und so weiter. Also das Bewusstsein ist schon viel, ein ganz anderes. Und er hat ja eben China, ein Jahr später China quasi zurückgeholt in die Staatengemeinschaft und Taiwan ein bisschen fallen lassen, nicht? Und das sind China wieder anerkannt und eben diesen deflationären Effekt Chinas erst eingeleitet. 50 Jahre später geht der zu Ende, aber er wäre wahrscheinlich auch ohne den Krieg zu Ende gegangen, weil ja China einfach dann, weil die chinesische Bevölkerung schon zu reich ist, damit das Lohnniveau nicht mehr so stark gedrückt wird.
Das natürlich, also uns gehen eigentlich die Billigproduzenten langsam aus. Ja. Man ist da, ich glaube, dieser Effekt, der fadet so langsam aus. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, und deshalb ärgert es mich auch immer, wenn man dann eben Putin als den einzigen Treiber der Inflation den schwarzen Peter zuschiebt. Ich glaube, auf der Angebotsseite im Rohstoffbereich, ja, und das ist eben ein Bereich, den wir uns sehr, sehr genau anschauen, muss man einfach sagen, dass die Unternehmen im Zuge des Bärenmarktes, im Zuge natürlich auch der ganzen ESG-Politik, der ihnen auch den Zugang zum Kapitalmarkt teilweise blockiert hat, dass die Unternehmen viel zu wenig investiert haben, ja, in die Exploration, ja, in die Instandhaltung von Minen etc. Also im amerikanischen Öl- und Gasbereich ist es so, dass wir nur noch 20% der Höchststände investiert haben, ja, im letzten Jahr. Das heißt, da hat man auch einen massiven Timelag, ja, und deshalb glaube ich eben, dass uns dass die Inflation noch länger beschäftigen wird. Das ist auch vielleicht durchaus gewollt, ja. So kann man natürlich auch der ganzen Überschuldung Herr werden. Aber ich glaube, dieser Punkt auf der Angebotsseite, ja, Hard Assets, also Rohstoffe, die wir einfach brauchen, ja, sei es jetzt eben für die Industrie, sei es natürlich auch für Elektroautos beispielsweise, wenn man sich einfach anschaut, einmal die Nickel-Nachfrage, Lithium, Kobalt, Kupfer, Silber teilweise auch, ja, es gibt die Minen auch nicht, ja, es gibt die Explorationsprojekte nicht, es gibt auch nicht die Leute, die sich damit beschäftigen und die Mineralogie, Geologie etc. studiert haben. Ja. Das heißt, da gibt es wirklich einen...
Können Soziologen da nicht helfen?
Ja, ich weiß nicht, ja, Gender Studies vielleicht. Ja, wird nicht einfach, die umzuschulen, aber ich glaube, das sind alles Themen, die massiv unterschätzt werden, ja, Fachkräftemangel. Also da gibt es wirklich viele strukturelle Gründe für die hohen Inflationsraten. Aber da haben wir im heurigen Goldreport sehr, sehr viel drüber geschrieben, Nico.
Da ist einiges drinnen, aber noch einmal die Frage, weil wir sie ja beantworten wollen.
Also, Klammer zu, entschuldige.
Klammer zu, aber wie mache ich das jetzt? Also was mache ich jetzt? Wie kann ich mich jetzt gegen Inflation in irgendeiner Form schützen? Ich muss mehr Geld verdienen, ich muss weniger Geld ausgeben und den Rest lege ich langfristig in Aktien, Gold, Bitcoin und Immobilien. Aber das ist eh dasselbe Strategie wie vorher. Also dann habe ich...
Was wirkt langfristig inflationssichernd? Gold, Bitcoin wahrscheinlich auch immer mehr, Rohstoffe generell auch, auch wenn wir da eine ziemliche Korrektur gesehen haben, weil natürlich die Märkte derzeit eine Rezession einpreisen und eine viel, viel restriktivere Geldpolitik. Immobilien, jein, ich glaube, das ist natürlich etwas in Zeiten der finanziellen Repression, wo man dann als Staat auch relativ schnell eingreifen kann in Form von höheren Steuern, Mietpreisstopp etc. Also da gibt es schon einige Schmähs der Politik. Inflationsgeschützte Anleihen, jein, hatten heuer, glaube ich, eines der schlechtesten Jahre überhaupt, weil eben die Inflationserwartungen so rasch angestiegen sind. Also die sind mit Vorsicht zu genießen. Und ansonsten glaube ich, schon, dass man, so wie wir es zumindest machen, ich glaube jetzt, das ist vielleicht etwas, das jetzt auch gar nicht direkt diesen Podcast betrifft, aber ich glaube, diese ganze passives Investieren, ja, man kauft ETFs, ja, man schaut sich einfach nur an, welcher ETF am günstigsten ist. Ich glaube, die nächsten Jahre könnten eigentlich eine Renaissance vom aktiven Management ja, auslösen. Das heißt, dass man wirklich viel, viel aktiver auf diese diese Volatilität der Inflationsentwicklung reagieren muss. Ja, dass man vielleicht viel mehr trading-orientiert sein muss. Ja. Und ich glaube, das absolute Worst Case für viele Investoren auf Sicht der nächsten Jahre wäre eigentlich so ein übler Seitwärtstrend. Ja. Wir sind alle konditioniert. Es scheppert an den Märkten, dann kommen die Notenbanken, schreiten ein, ja, Zinssenkungen und QE, und dann geht es wieder in einem Schnürdel rauf und ein paar Jahre später wiederholen wir das. Aber ich glaube, so das Worst-Case-Szenario für viele ist wirklich ein mühsamer, schwieriger, nervenaufreibender Seitwärtsmarkt mit Bärenmarkt-Rallys, so wie wir es auch jetzt im Moment haben, ja, und dann wieder brutalen Korrekturen, wo man wirklich ganz, ganz aktiv sein muss. Ja. Also das ist etwas, auf das wir uns vorbereiten. Und vielleicht noch ein kurzer Punkt, nur damit du siehst, wie wir jetzt die Inflation sehen. Also unser Inflationssignal zeigt jetzt fallende Inflationsraten an, seit einigen Wochen schon. Das heißt, wir haben uns da deutlich defensiver positioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Inflationsraten jetzt eben runterkommen werden, aufgrund des Basiseffekts, aufgrund der dieser Verwerfungen auch an den Märkten, die wir zuletzt gesehen haben, die eigentlich deflationär oder disinflationär wirken. Und dass das den Notenbanken dann auch ein bisschen Luft geben wird. Ja? Da werden sie sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir haben die Inflation jetzt besiegt. Wir können jetzt, was die Zinsen betrifft, können wir zumindest einmal pausieren. In den USA geht man schon von Zinssenkungen aus dann, ja, irgendwann 2023. Und dann wird aber meiner Meinung nach die nächste Inflationswelle wieder losgehen. Ja. Und dann stecken wir wieder im gleichen Dilemma. Also das ist ein bisschen so unser Playbook für die nächsten Monate.
Vorletzte Frage, was ist mit den langfristigen deflationären Tendenzen? Also wir haben zwei, Immobilien sind ein wichtiger Punkt dafür. Ja? Demografie, wenn die Leute immer älter werden, wenn immer weniger junge Leute nachdrücken, jetzt drücken noch viele junge nach, während die Boomer, wie du schon sagst, auf ihrem Immobilienportfolio sitzen und wir haben eine unmögliche Situation. Also als junge Familie kannst du eigentlich heute kein Haus, keine Wohnung mehr kaufen. Ja? Das ist jetzt schon sozusagen Mainstream. Aber Deflation würde das natürlich ändern. Also, Demografie, also überalterte Bevölkerung würde das natürlich ändern. Wenn eine überalterte Bevölkerung danach kommt die schrumpfende Bevölkerung, nicht?
Aber du hast auf der anderen Seite hast du eben den Fachkräftemangel, ja, du hast eigentlich im Servicebereich, ich habe jetzt so viele Restaurants und Lokale gesehen, die gesagt haben, wir können nicht aufmachen, uns fehlen die Leute. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Konsequenz dieser Corona-Vollkasko-Mentalität. Viele sagen einfach, naja, wieso soll ich arbeiten gehen? Ja. Viele aus Osteuropa beispielsweise, die haben uns natürlich auch gerettet in den letzten Jahren, speziell im Servicebereich, in der Gastronomie etc. Die sagen, naja, eigentlich meine Kaufkraft ist in Polen, in Ungarn, wo auch immer, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Dafür habe ich deutlich niedrigere Lebenskosten. Also ich glaube, da darf man nicht unterschätzen, dass es auch einen inflationären Impact auch gibt auf der demografischen Ebene.
Aber da Immobilien sind so ein, vielleicht sollte man da, aber alleine die Trends der Digitalisierung, Remote Work, das kann doch nicht sein, dass das nicht dazu führt, dass wieder mehr Menschen aus den Städten hinausziehen. Weil es hat halt einfach die Lebensqualität, das Leben ist günstiger, also so brauchst du eine Breitbandleitung. Ja? Oder sogar, halt, vielleicht ziehen sie nicht aus den Städten raus, aber ziehen in andere Städte. Also wir haben eigentlich keinen strukturellen Grund, uns auf engem Raum zusammen zu pferchen in überteuerten Wohnungen. Das ist natürlich etwas, was jetzt mittelfristig jetzt nicht sofort dazu führt, dass alle abhauen, aber langfristig ist das schon ein struktureller Trend.
Ja, wobei wir halt schon Social Animals sind, ja, und nicht alle im obersten oder im tiefsten Waldviertel leben wollen. Ja.
Sorry an alle Waldviertel, die zuhören.
Aber ich meine, da ist jetzt nicht viel los, muss man sagen. Ja. Also das muss man schon wollen. Ja. Es ist eine schöne Gegend, aber also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, fix im Waldviertel zu wohnen. Ja. Aber klar, ich meine, das hat auch Jeff Booth, ja, hat ein fantastisches Buch über die deflationären Konsequenzen von Technologie geschrieben. Ja. Und es ist natürlich das natürliche, die natürliche Tendenz des Kapitalismus ist durchaus deflationär. Ja.
Na bitte, dann haben wir es jetzt endlich gesagt. Ja.
Aber das kann ich natürlich nicht zulassen als Staat, ja, wenn ich überschuldet bin, weil es eine reale Aufwertung meiner Schuldenlast wäre. Ja. Weil alles darauf ausgerichtet ist, dass die Preise immer steigen. Ja. Deshalb bin ich mir hundertprozentig sicher, Nico, wir werden bald wieder die Deflationswarnungen seitens der Notenbanken hören. Ja. Und das wird dann auch wie soll man sagen, das wird dann die Rechtfertigung sein, das Deflationsmonster. Da gibt es übrigens auf der EZB-Homepage für Schüler gibt es da so Cartoons, ja, wo es auch ein Deflationsmonster gibt, ja, wo sie uns dann weismachen, wieso die Deflation so gefährlich ist. Aber ich glaube schon, dass diese Warnungen wieder kommen werden. Ja.
Aber gab es jemals eine Hyperdeflation?
Nicht, dass ich wüsste. Also jedes Fiat Money System hat in der Inflation, in der Hyperinflation, in der Währungsreform geendet.
Ja, aber das ist ja eigentlich, sagt ihr schon alles. Also wenn die alten Griechen noch keine Angst vor der Deflation hatten, warum sollen wir sie haben?
Nein, also ich habe jetzt gar keine Angst. Ja. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht ein bisschen mein, wie soll man sagen, vielleicht bin ich da Berufsoptimist, aber das muss ich aus Unternehmer, als Familienvater auch sein. Ja. Ich glaube, es wird auch nach einer etwaigen Währungsreform wieder weitergehen. Ja. Geschichtlich gesehen hat es alle paar Dekaden gegeben. Ich glaube auch, das, was ich vorher kurz angesprochen habe, den Gürtel enger zu schnallen, das muss jetzt per se nichts Negatives sein. Ja. Vielleicht hat es ja auch was Positives, wenn man sagt, hey, ich muss mir nicht permanent irgendeinen, Entschuldigung, Scheiß auf Amazon bestellen und erwarten, dass das dann morgen vor der Haustür liegt. Ja. Ich muss nicht dreimal die Woche Abendessen gehen, ich kann mir auch selber was kaufen. Ja. Vielleicht baue ich im Garten was an, was auch immer. Ja. Aber eine Veränderung unseres Konsumverhaltens, ja, ist ja nicht unbedingt etwas Negatives für uns jetzt als Gesellschaft, aber es hat natürlich schon in einer Servicegesellschaft hat es natürlich Konsequenzen für die Konjunktur. Ja.
Gut, aber eine derartige Senkung der Zeitpräferenz ist natürlich angenehmer, wenn sie lustvoll geschieht, also zum Beispiel wie bei Bitcoin und nicht aus reinem Zwang heraus, weil einem das Geld ausgeht.
Ja, ja, natürlich, aber ein bisschen Zwang, ja, ich kenne das auch von der Kindeserziehung, ja, ein bisschen Zwang ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, ja, also führt dann doch oft zum Ergebnis, das man sich erhofft, wobei, ja, meistens dann eh auch nicht.
Vielleicht ist es wie in der Geldpolitik, kurzfristig das richtige Ergebnis, langfristig eine Katastrophe, ja. Gut, also schalten Sie in zwei Wochen wieder ein, wenn Ronny und Nico Ihren Jungvater-Podcast starten. wir haben, glaube ich, die Zeit schon massiv überzogen. Ronny, wir setzen das garantiert fort und dann werden wir wieder den Ball dort aufnehmen können. Sag uns noch, wo findet man den Gold Report, wo findet man dich, wo findet man Incrementum?
Den Gold Report findet man einfach durch googeln oder sagt man bingen?
Ja, DuckDuckGo oder so, sagt man heutzutage nicht. Ja, ja.
Also man findet es im Internet einfach in Gold We Trust eingeben. Homepage ist in goldwetrust.report. Man kann den Report 2022, aber auch alle davor, alle vorherigen Versionen kostenfrei runterladen. Man muss sich nicht registrieren. Man kann es auf Deutsch, auf Englisch lesen. Mittlerweile auch auf Spanisch und auf Mandarin in einer langen Version, 400 Seiten, aber auch in einer kompakten Version.
Es gibt auch ein Bitcoin-Chartbook.
Es gibt auch ein Bitcoin-Chartbook. Auch hier werden wir im Herbst richtig Gas geben. Ja, und da wird es regelmäßiger Bitcoin-Chartbooks von uns geben, zusätzlich zu unserem monatlichen Goldkompass. All unsere Publikationen sind gratis verfügbar, auch auf unserer Webpage incrementum.li. Da gibt es auch Infos zu unseren Fonds und zu unseren Produkten, die wir managen. Ja, und auf Twitter bin ich auch recht aktiv, @ronstueferle. Wobei, da gibt es mittlerweile schon ganz, ganz viele Fake-Accounts und schaut, dass ihr den richtigen findet. Aber da poste ich relativ regelmäßig Gedanken zur Makrowelt, ja, zu Gold, zu Bitcoin. Ab und zu gebe ich dann auch Repliken zu eher linksorientierten Ökonomen, zu deren Ideen etc. Und ja, es gibt auch ein bisschen Einblicke ins private Leben von mir, was ich so privat mache.
Ronny, es war wieder mal eine Freude. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Restsommer. Ich hoffe, dass der Winter nicht so unangenehm wird, wie du sagst. Aber worst case werden wir das auch überstehen und werden uns spätestens im neuen Jahr oder im Winter, wann auch immer, wieder treffen.
Danke. Sehr gerne. Danke, Nico.
Danke.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.